Herzlich willkommen.
Hallo. Das ist der Netzpolitik-Wochenrückblick auf die vergangenen zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, welche Wochen das sind.
Die Kalenderwochen haben eine Nummer, die dem Titel bestimmt zum Neben sein werden.
Gut.
Pfingsten ist ein bisschen ausgefallen, da waren ja so Feiertage. Deswegen ein bisschen mehr zu berichten, unter anderem von der Enquete-Sitzung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages für Netzpolitik. Markus, wie ist da die erste Sitzung, Klausurtagung verlaufen?
Ja, die erste Sitzung war eine Klausurtagung, fing an sonntagsabends. Da gab es ein Spargelessen zum gegenseitigen Kennenlernen in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Der Wein ist da ganz gut, der Spargel war auch in Ordnung. Ansonsten gab es da halt so 2-3 Stunden lang Rumgelaber, wobei das Hauptthema weniger Netzpolitik war, sondern Koalitionsmöglichkeiten in NRW, zumindest an dem Tisch, wo ich hingesetzt wurde. Und dann gab es am Montag drauf, also in der Woche vor Pfingsten, die reguläre Klausurtagung. Und dort gab es verschiedene Punkte. Erstmal eine ausführliche Vorstellungsrunde, die ja so 1,5 Stunden lang dauerte. Nicht wie befürchtet 3,5 Stunden. Ursprünglich sollte jeder 5 Minuten haben. Und wenn man dann 34 Menschen a 5 Minuten zusammenrechnet, war das dann doch schon ein bisschen viel. Ich habe mich da lieber kurz gehalten, andere auch. Andere sind dabei wiederum in epische Längen ausgewichen. Ja, und dann mussten halt ein paar Grundsatzfragen geklärt werden. Die Grundsatzfrage Nummer 1 war, wollen wir das vorgeschlagene System der 4 Arbeitsgruppen haben, was sich an den Ressortzugehörigkeiten orientiert. Das heißt, es sollten 4 Arbeitsgruppen entlang der ganzen Enquete-Kommission gelten, die Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und beinhaltet. Da war die Idee halt, diese Ressorts gibt's, sind eingeführt im Bundestag, in den Ausschüssen und in den Ministerien, und das Sekretariat der Bundestagsverwaltung hat 4 Referenten eingestellt, die jeweils genau für eines dieser 4 Ressorts zuständig sein könnten, weil sie das studiert haben. Das ist nach langer Diskussion dann aufgeweicht worden, dass die überwältigende Mehrheit der Anwesenden wollte lieber projektbezogen in Arbeitsgruppen diskutieren. Dazu muss man wissen, in früheren Enquete-Kommissionen wie der letzten zur Kultur gab es anscheinend zum Schluss über 40 verschiedene Arbeitsgruppen. Und diese Enquete-Kommission zur Netzpolitik hat sich allein im Antrag zur Einsetzung, da standen rund 32 verschiedene Themen drin, und es wurde sich auf 3 Kernarbeitsgruppen geeinigt, die erstmal dringend anstehende Probleme diskutieren sollen, und zwar die Arbeitsgruppen Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Das ist die erste. Die zweite ist Urheberrecht und die dritte ist die Netzneutralität. Naja, das fand in einer mehr oder weniger geheimen Abstimmung statt, aufgrund der Vorstellungsrunde und den dort geäußerten Schwerpunkte der einzelnen Sachverständigen wurden dann die besten 8 Themen ausgesucht oder die am meisten gefallen sind, und dann bekam man einen Zettel mit 8 verschiedenen Themen und man konnte dann Themen ankreuzen, und lustigerweise genau die 3 Themen, die ich angekreuzt habe, sind dann auch mehrheitsfähig geworden, und damit hat man aber auch sofort schon die 3 Themen, die am meisten Konfliktpotenzial bieten, quasi in erste Arbeitsgruppen ausgelagert. Die sollen sich jetzt erstmal treffen, wobei unklar ist im Moment, wie der Turnus ist.
Jetzt der Turnus der Treffen.
Genau, es soll ja pro Jahr 8 bis 10 Treffen geben, der Enquete-Kommission.
Der Enquete-Kommission genau. Generell.
Da ist ja die Frage auch, welche Rolle spielt denn sozusagen die Kommission als Plenum
der Arbeitsgruppen?
Die Kommission als Plenum soll halt die Entscheidung treffen, aber in den Arbeitsgruppen sollen halt schon mal Beschlussvorlagen erarbeitet werden. Das heißt, sie sollen halt schon mal vordiskutieren in kleineren Gruppen und sollen halt konkrete Beschlussvorlagen liefern, wo dann in der großen Runde drüber abgestimmt wird. Aber es bleiben halt noch offene Fragen, wie tagen jetzt diese Arbeitsgruppen parallel oder tagen die an verschiedenen Tagen oder an verschiedenen Zeiten, was natürlich Sinn macht, weil wenn ich mich selbst anschaue, wenn ich allein diese 3 Arbeitsgruppen zur Möglichkeit, also als Auswahl hätte, würde ich am liebsten allen drei mitarbeiten. Das geht wahrscheinlich zeitlich überhaupt nicht.
Das wäre auch die Frage, wie ist denn das Mitglied der Kommission pro Arbeitsgruppe, wie viele Arbeitsgruppen kann man teilnehmen, an allen oder an einer? Oder
genau, das ist noch ungeklärt.
So diplomatisches, ungeschriebenes Getue wahrscheinlich.
Also ich hoffe, dass man einen Turnus findet, dass man das zeitlich versetzt schafft, sodass man halt auch an mehreren Gruppen teilnehmen kann. Zumal, das war dann der zweite Knackpunkt im späteren Verlauf der Sitzung, es wurde dann mehrheitlich durchgesetzt, dass diese Arbeitsgruppen als Beschluss Menge quasi die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag annehmen. Das bedeutet,
wie darf abgestimmt werden,
genau,
und welche Mehrheiten ergeben sich in den Stimmen?
Wer ist überhaupt abstimmungsberechtigt? Man hat einen Neuner-Schlüssel gewählt. Ich kenne jetzt den Namen nicht mehr genau für dieses Abstimmungsverhältnis, aber es bedeutet halt, eine Arbeitsgruppe beschließt mit 4 Stimmen der CDU-Gruppe, 2 Stimmen der SPD und 1 Stimme jeweils FDP, Linke und Grüne. Ich gehörte zu denen, die das Ganze hinterfragt haben, weil ich da ein paar Probleme sehe. Ich bin für die Grünen da rein nominiert worden, andere wie Konstanze Kurz für die Linken. Aber in der ersten konstituierenden Sitzung wurde uns erklärt, dass eigentlich diese Partei- oder Fraktionszugehörigkeit keine Rolle mehr spielen soll. Und auf einmal hat man wieder diese Abstimmungsabhängigkeiten zu einer Fraktionsgruppe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem grünen Abgeordneten in einer Arbeitsgruppe sitze und es einen Dissens gibt zwischen der grünen Position und meiner Position oder Konstanze Kurz zum Beispiel einen Diskrepanz oder Dissens zwischen der CCC-Position und der linken Position, dann ist halt vollkommen unklar, wer ist stimmberechtigt für die jeweilige Fraktionsgruppe, also der Abgeordnete oder wir als Sachverständige, oder müssen wir da vorher irgendwie auslosen? Und wie bindend ist halt diese Entscheidung aus der Arbeitsgruppe für die große Gruppe, oder dürfen wir halt noch unsere eigenen Positionen oder Abstimmungsvorschläge in die große Gruppe einbringen, wenn wir uns in der kleinen Gruppe nicht durchsetzen konnten?
Das ist jetzt nach der Klausurtagung, wo es eigentlich darum geht, diese Arbeitsstrukturen festzulegen, unklar geblieben.
Ja, das ist halt unklar geblieben. Deswegen haben wir auch quasi dagegen argumentiert, diesen Abstimmungsschlüssel zu verwenden. Das gab eine erhitzte Debatte, vor allen Dingen zwischen denjenigen, die halt im Bundestag sitzen, und uns, die wir halt uns das ein bisschen anders vorgestellt hatten. Da, weil das eine nicht öffentliche Sitzung war, kann ich da jetzt nicht näher ins Detail reingehen und auch keine Namen nennen. Aber es hat uns schon ein bisschen verwundert, weil diese quasi Fraktionsungebundenheit, die am Anfang der Konstituierung so groß posaunt wurde, war in dieser Entscheidung einfach nicht mehr sichtbar. Und das hat uns dann schon ein bisschen enttäuscht. Aber na gut, wir sind groß überstimmt worden. Ja, damit muss man halt leben. Ansonsten gab es halt noch ein Online-Konzept, was die 5 Fraktionen untereinander abgestimmt hatten, was uns da präsentiert wurde und wo wir halt dann auch erstmal, also vor allen Dingen die netzpolitisch-zivilgesellschaftlichen Vertreter haben sich da groß zu geäußert. Wir haben dieses Konzept auch erst 3 Tage vorher irgendwie gesehen, und da dazwischen Wochenende war, war halt diese Sitzung das erste Mal die Möglichkeit für uns, da einfach mal unsere Meinung zuzugeben. Und dieses Konzept, was da präsentiert wurde, was eigentlich einfach nur so durchgewunken werden sollte, ist halt so komplett auseinandergenommen worden, weil da standen halt Sachen drin, die aus Sicht einer quasi Parteiwahlkampfkampagne Sinn machen, Präsenz auf allen sozialen Netzwerken und so weiter, aber die ich persönlich für eine Arbeit einer Enquete-Kommission überhaupt nicht sinnvoll halte. Also warum soll ich ein Edelprofil bei den VZ-Netzwerken bekommen und bei den VZ-Netzwerken ansprechbar sein für die Enquete-Kommission, wenn ich dafür gar keine Lust und gar keine Zeit habe? Eine andere Frage war, es sollte ein Wiki geben. Da habe ich auch mein Veto eingelegt, nicht weil ich ein Wiki schlecht finde. Ich finde ein Wiki sehr gut, aber es war halt vollkommen unklar, für welchen Zweck soll dieses Wiki gelten. wer soll darauf Zugriff haben, wer soll darauf Leserecht haben. Und wenn viele Leute darauf Zugriff haben und auch schreiben dürfen, wer soll das Ganze moderieren?
Also da gab es den Vorschlag, einfach zu sagen, Wiki, ohne sich Gedanken um irgendeine sozusagen soziale, politische Einbindung dessen gemacht zu haben. Kannst du sagen, von wem dieser Vorschlag
kam? Ja, der kam halt aus dieser Arbeitsgruppe mit Vertretern aus allen Fraktionen. Die haben sich halt überlegt, was sind halt gerade die ganzen trendigen Tools und was sollte man nutzen zur Bürgerpartizipation, aber fehlte mir halt.
Wer hat das da eingebracht, ohne sich weitere Gedanken zu machen?
Ja, also das war halt schon ein bisschen Gedanke dabei. Vor allen Dingen, man muss halt bedenken, die Bundestagsverwaltung hat einen Vorschlag gemacht, der noch weit dahinter lag. Also die Bundestagsverwaltung dachte, ja, wir haben hier so eine Microsite und dann haben wir noch ein Forum, das ist es. Das kann es natürlich auch nicht sein, so, ne? Aber meine größte Befürchtung war und ist, dass man halt für Partizipation zu viel am Anfang verspricht, was man nicht halten kann. Und mein Vorschlag, den ich da gemacht habe, der dann auch letztendlich eine Mehrheit bekommen hat, war halt mit einem Blog anzufangen. Und dieses Blog, da gab es auch lange Diskussionen darüber, wer darf wie moderieren. Im Endeffekt soll halt erstmal größtmöglichste Freiheit probiert werden und erst nach Zensur, wenn jemand sich nicht an Regeln hält, also erst im Nachhinein wird gelöscht, es soll auch nichts moderiert werden erstmal. Okay. Und mein Vorschlag war halt, dass man dieses Blog nutzen soll, um halt diese Frage der, welche Transparenz ist möglich, welche Partizipation ist möglich, in einer offenen Konsultation in diesem Blog einfach mal zur Diskussion zu stellen und halt allmählich zu öffnen mit so einer öffentlichen Begleitung, einer öffentlichen Diskussion, wo halt auch ausgiebig diskutiert werden kann, wie ist halt so eine Arbeitsweise von so einem Parlament, von so einer Enquete-Kommission, wie kann da Öffentlichkeit gewagt werden, anstatt von Anfang an zu sagen, hey, wir sind jetzt ganz offen und dann ganz schnell festzustellen, das klappt jetzt gar nicht, weil dann einfach mal so ein Shitstorm irgendwie über diese ganzen Partizipationsmöglichkeiten rüberfällt und die Verwaltung komplett überfordert ist, das Ganze zu managen und dann alles erstmal eingestellt wird.
Wie mehrheitlich wurde denn dieser Vorschlag aufgenommen? Also gab es da Gruppen, die sich enthalten haben oder?
Ja, es gab dann halt große Zustimmung, aber wir haben auch festgestellt, dass wir da einige schon irgendwie von Bug geschossen haben, die halt sich gedacht hatten, das ist jetzt ein Thema, darüber muss man nicht mehr diskutieren und das ist jetzt einfach durch. Und dann haben wir uns zu Wort gemeldet und das hat anscheinend einigen nicht gefallen. Aber das war halt die erste Klausurtagung, die halt so Regeln festlegen sollte und wann, wenn ich da sowas auf die Tagesordnung setzen. Also müssen wir mal schauen.
Also es gibt jetzt erstmal einen Blog?
Genau, es soll einen Blog geben, es gibt es noch nicht. Ja. Und da soll er frei kommentiert werden können und dort soll halt, ja, im Optimalfall, also so wie das eigentlich beschlossen wurde, ich habe noch kein Protokoll gesehen, soll halt auch dieser Prozess erstmal in einer quasi offenen Konsultation in den Kommentaren und in den Artikeln begleitet werden.
Machen wir mal weiter, weil es gibt ja auch noch viele Themen, die in den letzten 2 Wochen passiert sind. Unter anderem der Jugendschutzstaatsvertrag hat sich da wieder was getan. Parteien, die sich dafür oder dagegen positioniert haben.
Ja, da tut sich ja die ganze Zeit was. Mal sind die CDU-Medienpolitiker dagegen, mal doch nicht so ganz dagegen. Das wissen wir jetzt auch nicht, was da im Endeffekt dabei herauskommt. Aber der AK-Zensur hat diese Woche so ein Ratingspiel gestartet. Und zwar kann man dort auf der Seite vom AK-Zensur Webseiten vorschlagen. Ein paar gibt es da auch schon zur Auswahl. Und dann kann man sich aussuchen oder quasi vorschlagen, wie denn das richtige Ratingalter wäre. Also ob ein gewisser Inhalt, eine gewisse Webseite ab 0 Jahren, ab 6 Jahren, ab 12 Jahren, ab 16 Jahren oder ab 18 Jahren irgendwie freigegeben werden sollte. Und die Idee dahinter ist halt mal dieses Rating-System ad absurdum zu führen. Das heißt, man soll ja laut dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag zukünftig Inhalte raten nach einer Altersgruppe. Also für uns als Netzpolitik stellt sich dann die Frage, sind wir jetzt ab 18, ab 16, ab 12, ab 6 oder ab 0? Ich sage natürlich ab 0, weil eigentlich jeder soll lesen, worum es geht. Aber natürlich binden wir auch manchmal Inhalte ein oder sonstige Sachen oder schreiben auch manchmal über Sachverhalte, wo man sich dann fragt, naja, ist das jetzt ab 6 oder ab 12 oder ab 16 oder ab 18?
Wir hatten den ersten Creative Commons Porn verlinkt.
Ja, das ist aber schon Jahre her. Das verlinkt das ja auch schon einige Jahre her. Ja, aber da stellt sich halt die Frage, wie zeitgemäß ist eigentlich dieses Modell, was in diesem Jugendschutzmedienstaatsvertrag als essentiell irgendwie nach vorne gestellt wird. Und das kann man sich halt mal anschauen unter akzensur.de/jmstv. Bringen wir aber nochmal den Links.
Genau. Weiter. Zensur-Netzsperren in Schleswig-Holstein ist was im Busch und zwar ging es da, wenn ich das nicht gelesen hatte, um Glücksspiel.
Ja, genau, es ging um eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Erzähl nochmal, genau.
Also die Friedrich-Naumann-Stiftung ist die FDP-Stiftung und die hat wohl eine Veranstaltung in Schleswig-Holstein gemacht und da gibt es den Herrn Kubitschi, der quasi stellvertretender Ministerpräsident ist und so eine Rampensau der FDP, also der sich gern in den Medien zu Themen äußert, die ein bisschen fernab des Mainstreams innerhalb der FDP sind. Und dort war ein Jurist und ehemaliger FAZ-Journalist zugegen. Der hat dann mal so ein bisschen nachgefragt und so weiter, wie das so mit dem Glücksspiel und Staatsvertrag und so weiter ist. Und der hat da Aussagen bekommen, dass die Landesregierung dort vorhat, in einem neuen Staatsvertrag quasi Netzsperren gegen Glücksspielanbieter außerhalb von Schleswig-Holstein, die keine Lizenz haben, durchzuführen. Das ging dann durch die Blogs. Die FDP stand da natürlich gerade dann vor dem Problem, dass sie halt auf Bundesebene und auch eigentlich also so auf Parteiebene, aber auch auf Bundestagsfraktionsebene gegen Netzsperren generell sind, wobei das ja vor allen Dingen gerade die Zensursula-Debatte, also im Kampf gegen Kinderpornografie ist. Und dann sind sie heute zurückgerudert, ohne allerdings diesen Blogbericht zu dementieren. Das war eine ganz interessante Pressemitteilung. Also sie haben diese Vorwürfe nicht dementiert, aber sie haben gesagt, dass sie dagegen sind. Und wenn man halt zwischen den Zeilen liest und genau sich anschaut, wie definieren sie es, dann sieht man halt, das ist kein Dementi. Also kann gut sein, dass er das gesagt hat so. Wahrscheinlich hat er irgendwie aus der Mischung aus Unwissenheit und Kubitschi ist halt immer so ein bisschen bekannt für über die Stränge schlagen und mal so ein paar Sprüche raushauen und so weiter.
Die ersten Überlegungen waren das schon sozusagen für Anbieter, die innerhalb von Schleswig-Holsteins keine Zulassung haben. Das heißt im Prinzip kein Bundesfilterungssystem, sondern einen eigenen Filter um das Bundesland herum.
Ja, genau. So, wobei das auch noch irgendwie rechtlich sehr interessant war, wenn sie es tatsächlich machen wollen würden. Welche Provider sind betroffen? Weil in Schleswig-Holstein sitzen nur lokale Anbieter wie Kiel.net oder wie sie alle heißen, aber die ganzen großen Telcos sitzen alle nicht in Schleswig-Holstein und wären daran auch nicht gebunden, wenn das Land Schleswig-Holstein sowas machen wollen würde.
Genau.
Auf jeden Fall sind sie jetzt zurückgerudert heute mit einer Pressemitteilung und haben gesagt, die FDP ist gegen Netzsperren und jetzt sind wir mal gespannt, was da so im weiteren Verlauf kommen wird.
Okay. Nächstes Thema, Vorratsdatenspeicherung wurde jetzt vorgeschlagen als Beschleuniger, man braucht doch die Vorratsdatenspeicherung, um schnell an irgendwelche Daten ranzukommen, die eh schon vorliegen.
Ja, es gibt auf EU-Ebene eine Initiative, und zwar ist das Ziel von smile29.eu, 365 oder irgendwie so viele Abgeordnete zu sammeln, dass diese eine Erklärung unterstützen, sodass diese bindend in den parlamentarischen Alltag eingebracht wird. Und zwar ist das Ziel, Suchmaschinenanbieter zu einer Vorratsdatenspeicherung zu bekommen. Das Ganze ist sehr verklausuliert auf so einer Webseite namens, glaube ich, smile29.eu formuliert. Das sind halt große Kinderaugen, es geht gegen Kindesmissbrauch und so weiter und dort wird die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel nicht explizit angesprochen, sondern es werden einfach nur irgendwelche Richtlinien also in kryptischen Bezeichnungen genannt, wo halt der normale Abgeordnete überhaupt nicht weiß, dass es sich dabei um die Vorratsdatenspeicherung handelt, sondern er sieht nur die großen Augen und denkt so, gegen Kindesmissbrauch zu unterschreiben ist nicht schlecht und da haben jetzt schon mit Stand letztes Wochenende 329 Abgeordnete oder so unterschrieben, wobei man ausgehen kann, ein Großteil weiß halt nicht, dass sie da quasi die Vorratsdatenspeicherung für Suchmaschinen, also die Erweiterung der Vorratsdatenspeicherung auf Suchmaschinen und andere Anbieter unterschrieben haben. Und ja, Das ist halt. Muss
man da nicht einfach nochmal schnell ein Telegramm an die anderen Abgeordneten
schicken? Genau, man könnte halt seinen Abgeordneten anschreiben und fragen, ob er dieses unterzeichnet hat und ob ihm das bewusst ist, weil wir haben im Moment Probleme, an die Liste heranzukommen. Es gibt keine öffentliche Liste, wir wissen nur die Zahl. Wir versuchen gerade so mehrere EU-Abgeordnete davon zu überzeugen, mal in diesen Raum zu gehen, wo man diese Liste unterzeichnen kann und mal ein paar Fotos zu machen von den jetzigen Unterzeichnern, damit wir mal Listen haben können, wer unterzeichnet hat. Die Alternative ist, dass halt möglichst viele Menschen EU-Abgeordnete oder vor allen Dingen ihre EU-Abgeordneten, die zum Beispiel aus ihrem Bundesland sind, anschreiben und nachfragen, ob diese das unterzeichnet haben, so damit wir halt mal so eine Liste haben, sozusagen, wer halt definitiv das unterzeichnet und wer nicht.
Gut, so viel zu Smile 29. Und dann hatten wir noch als Stichwort Facebook aufgeschrieben. Letzte Chance, am 31. Mai gibt es jetzt wieder mal die neuen Nutzungsbestimmungen.
Genau, Facebook, der Running Gag. Facebook ändert mal wieder seine Nutzungsbestimmungen. Es gab eine ganze Menge Proteste, nachdem angekündigt worden ist, dass es da eine ganze Menge Änderungen gibt. Da haben wir auch regelmäßig drüber berichtet. Bei Facebook, quasi dem aktuellen de facto Standard für Social Networks mit rund 9 bis 10 Millionen Nutzern in Deutschland und 450 Millionen weltweit, gab es halt ein paar Änderungen in den Datenschutzbestimmungen. Und vor allem diese Datenschutzbestimmungen waren halt ein bisschen unübersichtlich. Also die allein die Euler, also die Bestimmungen, sind länger als die amerikanische Konstitution. Ich glaube 5000 Wörter oder so. Liest sich natürlich kein Schwein durch. Dazu hat man noch die Situation, die Privacy-Einstellungen von Facebook sind sowas von komplex. Ehrlich gesagt habe ich die auch noch nie richtig verstanden. Und dann gab es noch ein paar Punkte, wo die Washington Post unter anderem aufgedeckt hat, dass Facebook einfach mal einen Haufen Nutzerdaten an irgendwie Drittfirmen im Sinne der Werbeplatzierung weitergegeben hat und. Also auf jeden Fall gab es eine ganze Menge Benutzerproteste. Es gab eine ganze Menge medialer, kritischer Berichterstattung und jetzt rudert Facebook irgendwie ein bisschen zurück, verspricht ein paar kosmetische Veränderungen, dass man so besser seine Privacy-Einstellungen, die vorher irgendwie so bis zu 189 Einstellungsmöglichkeiten oder so weiter angeboten haben, ein bisschen vereinfacht durch kosmetische Änderungen und dass sie ja den Datenschutz schätzen. Davon bin ich nicht wirklich überzeugt und es gibt halt jetzt quasi den Aufruf, Facebook zu verlassen, wobei es natürlich schwierig ist, sowas so einfach zu sagen, verlassen wir alle Facebook, also ich bin da selbst drauf, netzpolitik.org hat da auch so eine Fanseite, diese Fanseite dient eigentlich nur dazu, Excerpts, also so Ausschnitte von den RSS-Feeds nach Facebook reinzubringen, wenn man da Fan wird von der Seite, von facebook.com. Wer nur Facebook
und kein RSS-Reader hat, kriegt halt darüber
ja, also wer halt bei Facebook immer online ist, um zu schauen, was machen die Freunde, der kann halt unter facebook.com/netzpolitik auch immer unsere neuesten Artikel irgendwie sich in seinen Live-Feed reinziehen lassen. Und ich bin da auch selbst als Person online, wobei ich halt von meiner privaten Person bei Facebook nichts preisgebe. Also das ist halt so quasi meine öffentliche Person als netzpolitik.org-Blogger und was ich eher auf Twitter irgendwie von mir gebe, was eigentlich auch alles nur so blogbezogene Links sind. Ich würde jetzt niemals anfangen, meine Privatfotos und meine Urlaubsfotos oder sonst irgendwie meine Hobbys und meine Lieblingsmusik jedem Kunden zu tun. Aber andererseits bin ich halt selbst noch bei Facebook Mitglied, weil ich eine ganze Menge internationale Freunde und Bekannte habe, die das halt alle nutzen. Und wenn ich da jetzt rausgehen würde, dann hätte ich zu denen kaum noch Kontakt. So. Also halt so dieser Zwiespalt. Aber andererseits habe ich kein Interesse daran, dass Facebook quasi weiterhin unsere Datenschutzrechte mit Füßen tritt und halt macht, was es will. Und deswegen sind diese Proteste ganz gut. Aber bisher höre ich auch nur von Facebook Lippenbekenntnisse, dass alles einfacher werden soll. Ich habe jetzt auch schon auf mehreren Rechnern versucht, mir die neuen Privacy-Einstellungen anzuschauen. Überall sind noch die alten Privacy-Einstellungen sichtbar. Jetzt weiß ich nicht, ob es einem Cache liegt.
Ja, wobei sich die vor 2 Wochen oder so auch nochmal kurz geändert hatten. Da gab es jetzt ein Video von den Grünen, was irgendwie gesagt hat, irgendwie so und so geht's. Als ich mir das irgendwie mal einige Tage später anschaute, waren die Einstellungen dann auch schon wieder vollkommen anders gestaltet. Also
ja, also die verändern eine ganze Menge, aber faktisch ist, also ich habe gestern noch den Running Gag gehabt, ich habe für die Facebook-Netzpolitik-Fanpage einen neuen RSS-Reader quasi eingebaut, was eine externe Applikation war. Da hieß es auch die ganze Zeit, ja, diese Applikation möchte jetzt auf ihre Daten zugreifen, klicken sie ja oder sie können sie halt nicht nutzen. Und da stand ich halt vor der Frage, da klicke ich jetzt ja, aber auf welche Daten greifen die zu? Steht alles nicht dabei und ich fühle mich da ein bisschen verarscht. Und ja. Also im Endeffekt habe ich dann auf ja geklickt, weil da sind halt eh keine Daten drin, die nicht eh schon von mir im öffentlichen Netz stehen würden, aber also ich frage mich halt die ganze Zeit, wie fühlt sich halt Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht so viel Ahnung von Technologie und von Datenschutz hat wie ich, der halt davor sitzt und wenn ich mich da komplett überfordert fühle und überhaupt gar nicht weiß, was wollen die jetzt von mir.
Ich glaube, wir haben alle Hoffnung auf neue soziale Netzwerke, die irgendwie dezentral funktionieren. Da gab es ja in den letzten Wochen auch ein Startup-Bekenntnis, wo junge Menschen gesagt haben, wir würden sowas mal gern programmieren und ziemlich viel Geld eingesammelt haben,
ja.
Um jetzt erstmal da
das war auch
Zeit und Raum zu haben, das mal anfangen zu entwickeln.
Das war eine interessante Sache. Diaspora ist das. Genau. Die sind eigentlich groß geworden durch einen New York Times Artikel. Sie haben eigentlich nach einem Vortrag von eben Moklin, dem Justiziar der Free Software Foundation, entschlossen, dass sie mal die Idee, die eigentlich seit Jahren schon in der freien Software Community rumschwappen, nämlich ein Social Network zu schaffen, was dezentral ist, was Privacy by Design quasi eingebaut hat, was offene Standards und Open Source eingebaut hat, zu entwickeln. Und das sind halt irgendwie anscheinend so 5 Anfang 20-Jährige und ich kenne so ein oder zwei deren Berater aus deren Umfeld, aus der Free Culture Bewegung. Und die haben einfach gesagt, wir wollen das jetzt mal machen. Wir tun unsere Sommerferien dafür investieren. Und sie haben dann so eine Crowdfunding-Plattform in den USA genutzt und haben, glaube ich, insgesamt jetzt über 100.000 Dollar oder 150.000 Dollar eingesammelt.
Das
war,
glaube ich, das, was sie haben wollten.
Nee, sie wollten, glaube ich, 10.000 Dollar haben, um sich halt quasi zu fünft Anfang 20 ihren Sommerurlaub zu finanzieren mit Pizza und irgendwie Miete ihrer Wohnung. Und sie haben jetzt irgendwie das 10 bis 15-fache bekommen. Das zeigt halt, der Wille ist da. Ob jetzt Diaspora die Alternative wird, wird sich erstmal herausstellen. Aber die Idee, dezentrale, privacy-freundliche und offenen Standards entsprechende Netzwerke zu bauen, das wird die Zukunft sein. Und das kann man sich halt vorstellen, wenn man ein bisschen Ahnung von Technik hat, wie so quasi das Jabber oder XMMP-Netzwerk. Dass man halt quasi, jeder kann sich seinen eigenen Server aufsetzen, man kann aber auch irgendwo hingehen zu einer vertrauenswürdigen Instanz und sich dort dann sein Profil anlegen und kann das halt dann je nach Rechteeinstellungen mit anderen teilen.
Oder der einfachste Vergleich ist E-Mail, also man kann zu gmx und web.de gehen, man hat aber auch mal die Mails bei seiner eigenen Firma liegen oder irgendwie bei Freunden, die einen irgendwie auf ihren Server meinen Account einrichten.
Und also so ein Standard.
Da weiß man halt, wer da höchstens die Hand drauf hat oder an wen man sich wenden muss, wenn man da drauf schauen will. Genau, und ansonsten für alle Leute, die aus symbolischen Gründen Facebook verlassen möchten, 31. Mai ist der quitfacebookday.com. Über 23.000 Leute haben sich zur Stunde da schon eingetragen als Menschen, die Facebook dann verlassen wollen. Nächster Punkt. Im Bundestag kam das Stichwort Zensursula und Netzsperren auch wieder nochmal auf.
Ja, da war letzte Woche Diskussion zum Thema Zugangserschwerungsgesetz und so weiter. Die Grünen hatten da, glaube ich, erstmal einen Antrag eingebracht, dass man bei den Zensilia-Plänen auf EU-Ebene jetzt doch mal als Bundestag nochmal Einspruch erheben müsste, um die nochmal zu stoppen. Das ist natürlich aus fraktionspolitischen Gründen abgelehnt worden, weil einem Antrag einer Opposition wird nie standgegeben, wenn man halt die Regierungsfraktion ist. Und ja, für die Grünen war es natürlich ein sehr schönes Spiel, mal kurz die Fraktion der Regierung vorzuführen. Aber es ging halt konkret in dieser halbstündigen Diskussion im Plenum über die Bekämpfung sexuellen Missbrauchs im Internet. Und neben den Grünen hatten dann noch die Linken und die SPD als Oppositionsparteien eigene Anträge eingebracht. Ich glaube, es war insgesamt die erste Lesung. Und dort kam eigentlich nichts Neues bei heraus, außer FDP versucht halt quasi Verlautbarungshoheit über die Beweggründe der der Bundesregierung zu erlangen, weil sie ja Rechtsministerium mit Leuthäuser Schnarrenberger haben. Die Opposition war komplett dagegen und die CDU war ziemlich scharf für Netzzensurpläne. Sie haben halt die ganze Zeit gesagt, naja, als Ultima Ratio wollen sie das Ganze haben und sie brauchen das. Und dabei hat sich halt ein neuer CDU-Politiker, den vorher noch nie einer gehört und gesehen hat, ins Herzen der sogenannten Internet-Community gesprochen, nämlich Dr. Patrick Sensburg. Ich glaube, der ist irgendwie von Barnim oder hier irgendwie im Norden von Berlin aus Brettenburg, ein Abgeordneter. Und der hat ein Zitat gebracht, ich zitiere jetzt, dass Löschen und Sperren beides möglich ist, das ist uns klar. Und das, wo nicht gelöscht werden kann, auch das Sperren zumindest als Option möglich sein soll, das ist auch allen klar. Das ist inzwischen auch der Internet-Community klar. Das war natürlich ein guter Renner, wo naja, wir ja sozusagen auch immer so als Internet-Community TM irgendwie angesprochen werden. Es war mir überhaupt nicht klar, dass jemand, der irgendwie diesen Stempel Internet-Community draufgedrückt bekommt, auf einmal für Sperren als Option ist. Aber Herr Dr. Patrick Sensburg war der Meinung, das ist halt so. Das kann man sich auf Video anschauen. Und naja, also ich habe mir das eine halbe Stunde lang angeschaut.
Im Bundestag im Plenum gesagt.
Genau, und zwar, ich habe mir das eine halbe Stunde lang angeschaut. Es war halt klar, die FDP hofft noch, dass sie halt quasi sich durchsetzen kann in der Regierung. Aber die CDU hat so scharf dagegen geschossen, dass man halt darauf achten sollte, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Nämlich da steht nur ein Jahr Aufhebung und Evaluation der Pläne drin. Und danach, wenn wir Pech haben, wenn die FDP Pech hat, stimmt halt die CDU komplett für die Zensurpläne. Und dann haben wir viel schneller eine Zensurinfrastruktur, als wir uns das vorstellen können.
Ja, so viel zum Thema Realitätsverlust oder Bezug aus dem Bundestag. Also was nach dem einem Jahr sein wird, da dürfen wir alle gespannt drauf sein. Ansonsten nochmal ein Buzzword, digitale Agenda. Diesmal auf Ebene der EU. Die Kommission hat sich eine Agenda gesetzt im digitalen Raum. Das klingt ja schon fast wie Netzpolitik-Enquete, aber ohne Enquete.
Ja, also die digitale Agenda ist jetzt auch nur ein quasi Netzpolitikprogramm der EU-Kommission für die nächsten 5 Jahre. Das ist ein Aktionsplan für Wachstum und Wohlstand in Europa von der Nele Kroes, der EU-Kommissarin für, ist, glaube ich, für digital generell zuständig oder keine Ahnung, wofür sie jetzt gerade zuständig ist, präsentiert. Und da gibt es halt verschiedene Aktionsbereiche wie Schaffung eines digitalen Binnenmarktes, größere Interoperabilität, wobei Interoperabilität, also offene Standards, komplett aufgelöst worden sind. Also das, was eigentlich immer EU-Politik war, nämlich klare offene Standards, ist halt jetzt auf Druck von Microsoft und Co. komplett irgendwie ad absurdum geführt worden. Und sie erzählen halt allem größere Interoperabilität, aber sie meinen halt genau das Gegenteil. Das ist halt erstmal so ein Skandal, dass das jetzt so passiert ist. Ansonsten versprechen sie halt Breitband für alle, aber da hat man das Gefühl, dass andere Länder schon und andere Kontinente und andere Staaten also generell schon viel mehr versprechen. Ich glaube, irgendwie in den nächsten 10 Jahren soll es 100 Megabit für alle geben, wobei das schon so in Staaten wie Japan und Südkorea jetzt Standard ist und selbst Australien als riesiger Flächenstaat hat das, glaube ich, schon für vor in 10 Jahren irgendwie allen versprochen.
Also und mindestens 50 Mbit für alle Haushalte bis in 2016 oder 18
war. Ja, ich weiß nicht.
Also Konjunkturpaket 2 für Gesamtdeutschland jetzt vorgesehen.
Ja, genau, aber das ist halt schön und gut. Es ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man irgendwie realistische Schätzungen da reinbringt, aber es wäre immer schön, wenn man halt nochmal irgendwie ein bisschen visionärer denken würde und man denkt sich halt immer, warum müssen wir halt immer so langsam sein, während alle anderen uns gerade überholen. Und das ist halt nicht so viel, was halt Europa jetzt quasi sich vorstellt, also vor allen Dingen im Vergleich zu halt Flächenländern wie Australien. Also in Australien wohnen, glaube ich, wie viel? 15, 20 Millionen Leute auf einer Fläche, die halt größer ist als Europa. Und da soll es halt mehr Breitband geben als hier in Europa, wo wir alle so nah beieinander wohnen. Also das ist halt nicht so schön. Und vor allen Dingen, was halt diese digitale Agenda irgendwie verpasst hat, ist nämlich Freiheit und Offenheit in den Vordergrund zu stellen. Also es gibt halt kaum Bezugspunkte zu digitalen Bürgerrechten, sondern es ist halt eine rein wirtschaftsorientierte irgendwie Agenda, also ein Aktionsplan, was man so die nächsten Jahre machen will, um die Wirtschaft zu fördern. Und das ist halt aus Sicht der Digital Rights Aktivisten halt ein bisschen wenig. Also da hätte man schon mal das Ganze nutzen können, um halt nochmal irgendwie digitale Bürgerrechte in den Vordergrund zu stellen und halt die Wichtigkeit von Freiheit für den für den europäischen Binnenmarkt und für unser Europa in den Vordergrund zu stellen. Und das hat man halt verpeilt. Und lustigerweise steht da das EU-Parlament uns viel näher in unserer Kritik als die EU-Kommission. Aber das ist ja oft so.
Häufig so, ja. Ja, das ist aber auch erstmal so jetzt postuliert und da kann man nicht viel dran drehen, oder?
Ja, das ist halt ein Vorschlag. Der wird halt jetzt diskutiert, okay, auch vom EU-Parlament und so weiter. Aber es ist halt erstmal so ein Aufschlag von der EU-Kommission. Und daran kann man diskutieren. Also hätte auch viel schlechter ausfallen können. So im Urheberrecht haben wir viel mehr befürchtet, als im Endeffekt drin stand.
Was steht da jetzt in der Hinsicht drin?
Ja, jetzt nicht so die ganzen Hardliner-Positionen, wie man es immer befürchtet, wenn die EU irgendwas Neues auf den Tisch bringt und wo man halt weiß, da haben die ganzen Copyright-Lobbyisten irgendwie ihre Positionen reingesetzt.
Okay. Okay. Nächstes Thema, einfach mal weitergehen. Wir haben auch nicht mehr viel auf der Liste. In Frankreich gab es jetzt noch mal ein paar Gesetzeserwägungen, Bestimmungen zum Thema Anonymität im Internet beziehungsweise Identitätsstiftung für Blogger. Was ist da jetzt Phase?
Ja, da gibt es einen Gesetzesvorschlag, dass man halt irgendwie die Anonymität für Blogger aufheben sollte. Das ist halt für mich ein bisschen unklar, weil ich kann nicht so ganz Französisch. Kirsten, eine unserer Co-Autorinnen, hat das, die ist halt sehr gut Französisch sprechen, die hat das mal so in einem Blogartikel zusammengefasst, wie Diskussionen ablaufen. Mir ist halt unklar, ob das unserer Impressumspflicht gleichkommt oder ob es tatsächlich ein bisschen mehr Verpflichtung ist, weil die Impressumspflicht im Telemediengesetz ist halt, steht da drin, muss man halt machen, aber wenn man halt zu WordPress.com geht, dann kriegt keiner einen wirklichen Hahn danach, ob man jetzt irgendwie da ein Impressum drin hat oder nicht.
Ja, wobei das auch im Deutschen Auslegungssache ist. Es muss schon einen gewissen redaktionellen Inhalt haben. Wenn ich jetzt nur ganz persönlich mein Zeug mache, dann könnte man auch die Auslegung wohl vertreten, dass ich kein Impressum brauche.
Genau, da haben wir aber eher in Deutschland ganz viel Rechtsunsicherheit, weil viele wissen halt gar nicht, was man da machen muss und was nicht. Auf jeden Fall in der französischen Blogosphäre ist da jetzt gerade ganz groß die Debatte entbrannt, ob man halt anonym weiterhin bloggen können sollte oder nicht.
Dann nochmal, das Berliner Landgericht hat geurteilt, dass man haftbar ist für Inhalte, die man auf seiner Website über RSS von anderen Anbietern eingebunden hat.
Ja, da weißt du mehr als ich.
Ich hatte es auch noch gelesen, es ging um, glaube ich, so einen klassischen Promi-Boulevard-Fall. Da standen irgendwelche Behauptungen, die, wie auch immer, ob sie stimmten oder nicht, halt eben angemahnt wurden, dass man sie weitergibt über das Privatleben anderer Menschen. Und eine Seite, die eben Newsfeed von einer anderen Redaktion bei sich eingebunden hatte, wurde abgemahnt und es wurde quasi geurteilt, dass man schon haftbar für alles ist, was über diesen RSS-Feed reinkommt, auch wenn darüber steht, folgende News sind eigentlich jetzt von der Morgenpost oder irgendeine von Netzpolitik.org. Und wenn wir jetzt Scheiße bauen sozusagen und eine Falschbehauptung in der Überschrift oder in den ersten Absatz, was man da auch immer in so einem RSS-Aggregator auf einer anderen Seite aggregiert, eine falsche Behauptung darstellt, dann kann auch jeder andere, der unseren Feed eingebunden hat, dafür belangt werden. Und das ist schon eine relativ krasse Auffassung für im Prinzip klar gekennzeichnete Medien, die irgendwie anders eingebunden werden. Und das war jetzt aber auch erstmal ein Landesgerichtsurteil, also das könnte man auch nochmal irgendwie beobachten langfristig, ob das nochmal auf Bundesebene oder so.
Ist halt ein Revisionsverfahren. Haftungsfrage.
Aber apropos Revisionsverfahren, Jörg Taus nochmal als Vorletztes hat jetzt dann doch noch überraschend relativ schnell ein Urteil bekommen.
Ja, überraschend war nur, also dass es nicht schnell, nächste Woche kam, sondern diese Woche schon. Ja, Jörg Taus ist zu 15 Monaten auf Bewährung und vermutlich einer Geldstrafe, ich weiß es gar nicht, verurteilt worden wegen dem Besitzes und Verbreitung, glaube ich, von Kinderpornografie.
Also auch als immunitätsgenießender Abgeordneter kann man keine rechtswidrigen Inhalte aus dem Internet
beziehen. Das war ja die Verteidigungslinie seiner Anwälte. Das haben die Richter anscheinend jetzt nicht so wirklich weiter verfolgt, sondern denen ging es halt nur darum, hat er was besessen, ja oder nein? Und er hat was besessen und er konnte anscheinend nicht diesem Gericht glaubwürdig vermitteln, dass er das halt nur für die Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit brauchte und sich beschafft und weiterverbreitet hat. Dagegen gingen seine Anwälte natürlich in Revision und das Verfahren wird uns weiter begleiten in nächsthöherer Instanz.
Man darf gespannt sein, was hier sozusagen im Demokratischen noch.
Spannend an dieser Frage ist natürlich, was macht die Piratenpartei? Also sie haben ja immer angekündigt, dass Jörg Tausche lange Mitglied sein darf, solange er nicht verurteilt ist. Jetzt gab es heute widersprüchliche Aussagen. Einerseits eine Pressemitteilung der Piratenpartei, wo sie mehr oder weniger durch die Blume gesagt haben, naja, Jörg Tausche soll halt selbst entscheiden, was er macht. Dann gab es andere, die halt erklärt haben, naja, das ist halt alles Verschwörungstheorie, also die Verschwörungstheorien gebracht haben, von wegen, das Gericht ist halt befangen und sie konstruieren da was und wir warten jetzt weitere Sachen ab. Und Jörg Tausche hat dann, glaube ich, zuletzt in einem Blog noch erklärt, dass er seine Ämter erstmal ruhen lässt oder seine Rechte, also er hatte gar keine Ämter, aber seine Rechte ruhen lässt, was aber Rechte ruhen lässt, klingt nicht nach, er geht aus der Piratenpartei raus, sondern er
wartet, was die anderen sagen.
Genau, also im Endeffekt ist das halt auch ein bisschen eine komische Situation. Hätte man eigentlich vorher auch wissen können, dass dieser Fall so eintreten wird. Und natürlich schießen sich jetzt wiederum die ganzen Medien darauf ein, weil man immer ganz klar gesagt hat, naja, er ist halt noch unschuldig, bis es ein anderes, also bis er mal verurteilt ist. Jetzt ist er quasi verurteilt, aber jetzt gibt's halt so einen Haufen Versuche irgendwie da herumzulavieren. Und es wäre halt schön, wenn es da mal eine klare Entscheidung geben würde, weil, also meine These ist halt, die Piratenpartei kommt aus dieser Falle nicht heraus, die sie sich so quasi selbst gelegt haben.
Also man darf gespannt sein, was die Piraten da als nächstes verlautbaren lassen.
Ja, also genau, ansonsten,
wenn ich persönlich mein Urteil fällen darf, würde ich sagen, ist es okay, als Abgeordneter auch irgendwie sich mal mit den Scheißteilen des Internets abzugeben.
Ja.
Und ich würde mich freuen, wenn die Piraten das auch dann sozusagen mit ihm einhellig.
Also man steckt da halt nicht drin so, ne? Meine erste Überlegung war auch immer, als ich damals davon hörte, also Jörg Tausche ist wahrscheinlich der einzige Abgeordnete, der richtige Ahnung hat von der Vorratsdatenspeicherung, der wird halt nicht irgendwie, wenn er tatsächlich pädophil ist, über sein Diensthandy die ganze Zeit irgendwie Kontakte zu anderen aufnehmen, wenn er weiß, er kommt da sofort in irgendwelche Raster rein, aber man weiß es im Endeffekt nie, aber jetzt ist halt die Situation da, dass sich die Medien darauf einschießen, dass die Piratenpartei quasi einen wegen Besitz von kinderpornografischen Inhalten Mitglied quasi immer noch dabei haben und aus dieser medialen Falle kommen sie nicht mehr raus. Es sei denn, sie ziehen halt ganz klar.
In dem Sinne ist es eh schon sozusagen zu spät so.
Ja, nee, aber es ist halt die Frage, wie lange wollen sie da drin bleiben und wollen sie halt immer damit konfrontiert werden oder nicht? Das ist halt die spannende Frage. Also ich bin kein Mitglied der Piratenpartei, deswegen habe ich damit jetzt auch wenig zu tun, aber das sollte man halt bedenken.
Aber es ist ja auch sozusagen was anderes, aus welchen Beweggründen sozusagen dieser Besitz stattfand.
Es geht ja vor allen Dingen um wie funktioniert die Medienwelt und wie funktioniert die weitere Medienberichterstattung.
Leider ja. Ich sag nochmal, letztes Thema.
Ja, hast du mal Geld gefunden?
Ja. Wenn euch dieser Podcast was gefallen hat, dann könnt ihr jetzt auf Flatter klicken.
Ja, genau. Wir haben jetzt auch mal Flatter eingebunden. Flatter.com, flatter.com. Da braucht man noch derzeit Invite-Codes. Ist halt ein Mikro-Payment-System, wo man Geld einzahlen kann pro Monat. Und das Geld kann man halt auf all die Blogs und guten Beiträge verteilen, die man so findet, die einen Flatter-Button eingebunden haben. Also man zahlt halt bei Flatter irgendwie 10 Euro ein, dafür geht 1 Euro oder ein halbes Euro an Flatter und der Rest geht dann an all die Blogs und Podcasts, wo man halt einmal drauf geklickt hat. Und Flatter ist mitentwickelt worden von Peter Sunde, der bekannt war als Sprecher der Pirate Bay, der halt jetzt Flatter macht. Und das ist halt so eine Idee von Micropayment, dass man halt quasi einen kleinen Beiträgen, kleinen Beträgen, die Beiträge finanziert, die man gut findet. Und das haben wir jetzt eingebaut, experimentieren mal damit rum. Ist jetzt, also ich glaube nicht daran, dass wir davon jetzt zukünftig ein, zwei Autoren finanzieren können, aber ich finde A, das Modell interessant und ich finde es als eines der erfolgsversprechendsten von all diesen Refinanzierungsmodellen, die derzeit auf dem Markt sind, sodass man es ihm eine Chance geben sollte, eine kritische Masse zu erreichen. Ansonsten machen wir uns natürlich über Gedanken eigentlich schon seit ein oder zwei Jahren, wie kriegen wir halt generell eine Finanzierung hin für netzpolitik.org, weil naja, bei uns ist halt die Situation, alle machen das so ein bisschen nebenbei und eigentlich haben alle mehr Arbeit mit sonstigen Dingen als mit netzpolitik.org. Andererseits haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten und erreichen eine große Zielgruppe und es wäre halt ganz schön, wenn man halt auch mal so ein oder zwei Leute finanzieren könnte, um halt mal effektiver Lobbying zu machen, um effektiver Kampagnen machen zu können, um all diese Helfer, die uns die ganze Zeit die Arbeit, ihre Mitarbeit anbieten, um die mal managen zu können, um mal noch effektiver mit ganz vielen Leuten zusammen Lobbying und Kampagnen machen zu können, um das halt alles zu finanzieren. Und da ist halt die Überlegung, dass wir halt mal hinter Netzpolitik einen ganz anderen Weg gehen, jetzt nicht alles mit Werbung vollkleistern, wie das andere versuchen, sondern dass wir halt quasi die NGO gründen, sowas wie das Greenpeace fürs Netz. Und das wird wahrscheinlich so eines meiner Sommerprojekte sein, das mal so durchzuziehen, wahlweise ein Verein oder vielleicht eine Stiftung zu gründen. Eine Stiftung ist natürlich immer mit Geld verbunden. Geld haben wir jetzt nicht. Verein kriegt man viel schneller gegründet, als irgendwie erstmal Stiftungsgelder auf den Tisch zu legen. Aber darauf wird es halt hinauslaufen, dass man halt eine transparente Organisation hat, wo man halt Geld hinspenden kann und womit halt politische Lobbyarbeiten, Aktivismus finanziert wird, um digitale Bürgerrechte zu erhalten und auszubauen.
Das war auch das, was du gemeint hattest mit weiteren Ideen zur Refinanzierung im Flatter-Posting.
Ja, ja, also die Idee für so eine NGO, die ist eigentlich so alt wie netzpolitik.org. Und aber langsam wird sie halt akut, weil ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meiner eigenen Arbeit. Und es gibt viel mehr Dinge, die wir machen können, als wir tatsächlich irgendwie realisieren können. Und es wäre halt mal ganz gut, einfach mal Arbeit bezahlen zu können für Leute, die uns halt echt entlasten.
Ja.
Allein halt der Running Gag ist, wir kriegen so viele Einladungen zu Politikern, denen irgendwas zu erklären. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelchen Politikern das Internet und Netzpolitik erklären, aber ich muss ja auch irgendwie, ich habe meinen Job, ich muss arbeiten und ich möchte auch bloggen und sonst wie und irgendwas kommt immer zu kurz. Also
ich finde auch das etwas, wo wir einfach mal was ausprobieren sollten. Also es gibt da Extrempositionen von Greenpeace, die jetzt irgendwie den Apparat mit 200 Mitarbeitern in Hamburg haben oder dem Chaos Computer Club, wo keiner Geld verdient und man da auch sozusagen jenseits von der Festanstellung auch sozusagen on demand, wie es so schön im Netz heißt, man einfach sehen kann, was es sozusagen an Notwendigkeiten gibt, wo jemand helfen kann und wenn es wirklich ein Aufwand ist, dann ne, mit Flatter kann man ja auch pro Beitrag oder ne, so einen leichten Sonderkonto einrichten und ich glaube, dass wir da einfach viel auszuprobieren haben.
Ja, also wir probieren das mal aus. Das wird dann auf so eine Querfinanzierung hinauslaufen. Einerseits so eine transparente, offene Organisation, wo ich auch schon irgendwie mit Transparency International gesprochen habe, wie man das halt so ausgestalten kann, dass es halt tatsächlich eine offene Organisation ist, die für alle Spender und auch für alle anderen Interessierten offen einsehbar ist. Wo gehen die Gelder hin? Andererseits möchte ich jetzt auch nicht unbedingt auf, wenn mal irgendwie politisch korrekte Werbung kommt, irgendwie darauf verzichten, weil wir haben so viele Leser und wenn da halt mal Werbung eingeblendet wird und das halt wiederum eine weitere Stelle finanziert, dann wäre es ja auch super. Und halt mal schauen, wie wir halt so quasi netzpolitik.org, was quasi de facto jetzt schon eine Mischung aus Medium und NGO ist. Also so, ich beschreibe das immer ganz gern so älteren Leuten, wir sind halt eine Mischung aus Taz und Greenpeace, wie man das halt so finanzieren kann, dass halt unsere Arbeit einfach ein bisschen effektiver ist und dass nicht irgendwie alles so zwischen Tür und Angel passiert oder wenn ich gerade mal Zeit habe und jetzt nicht irgendwie noch arbeiten muss und kein anderer macht es so, also dass man halt entweder jemanden hat, der dann halt quasi das machen muss, weil er halt quasi angestellt ist. Oder dass man halt mal ganz viele unserer Ideen, die wir halt haben, wo halt nie einer für Zeit hat, mal realisieren und richtig Kampagnen machen oder andere Dinge,
halt viel effektiver politische Arbeit machen können, wie man das halt quasi finanzieren kann und halt mal da einen anderen Weg ausprobieren als so diese klassische, wir finanzieren ein Medium, in dem wir halt ganz viel Werbung drauf machen oder das Ganze jetzt einen Bezahlservice umwandeln.
Bloß nicht. Genau. Damit wieder mal gespannt auf die Zukunft blickend. Haben wir irgendwelche Veranstaltungstipps jetzt zu Beginn der Sommerzeit?
Ja, dieses Wochenende ist IPH-neutral, hat jetzt mit Netzpolitik nicht ganz so viel zu tun. Da geht es nämlich um Security und Hacken und so weiter.
Eine totale tolle Elektroparty. Aber sonst noch im Aspekt, der Linux-Tag kommt bald.
Ach, der Linux-Tag, genau, den vergesse ich immer. Vor Jahren haben wir da mal die Pressearbeit gemacht und das war immer unser Ding, aber das ist jetzt nicht mehr so community-orientiert. Deswegen, der ist, glaube ich, vom 9. bis zum 12. Da bin ich, glaube ich, am 9. am Stand des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung irgendwie für eine Stunde. Ansonsten am kommenden Montag, der 31.
Und auf dem Linux-Tag findet noch ein tolles Freifunk-Vorstellungs-Tralala-Zeremonial, was wir schon mal Ende März ausprobiert hatten. Manche hat vielleicht die Mitschnitte gesehen.
Okay.
Möchte man nochmal wiederholen auf dem Linux-Tag. Genauer Termin ist, glaube ich, noch nicht ganz fix.
Genau, ansonsten am kommenden Montag, den 31. bin ich zum ersten Mal seit zig Jahren im Saarland auf einer Podiumsdiskussion, der vom AStA der Uni Saarland irgendwie, ich glaube, an der Uni da veranstaltet wird, von 16 bis 18 Uhr oder so. Danach muss ich leider sofort weg, weil man kommt so schlecht mit Flugmöglichkeiten wieder zurück nach Berlin. Aber ich bin wohl schon morgens in Saarbrücken und wenn jemand mich da treffen will. Ich bin wohl ab morgens irgendwann da an der Uni und kriege da mein LAN-Kabel, damit ich da Internet habe. Und bis um 16 Uhr halte ich mich da auf. Ansonsten, ja, gibt es jetzt nichts so Wichtiges in nächster Zeit. Zumindest nicht bis Ende nächster Woche.
Ja. Also, bis dahin.
Ja, bis dahin. Wie immer freuen wir uns über Feedback und so weiter. Und danke fürs Zuhören.
Genau. Flatterklicken.
Genau. Tschüss.
Tschüss.